ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Das Problem beim Überspannen eines Bogens liegt darin, dass dieser Bogen irgendwann auch reißen und einem dann ziemlich schmerzhaft um die Ohren fliegen kann. Seit gestern dehnen CDU, CSU und ihre beiden Kanzlerkandidaten gehörig den Spannungsbogen, welcher der beiden Parteichefs sich denn am Ende durchsetzt. Zwar holten Armin Laschet und Markus Söder sich heute die erwartbare Rückendeckung ihrer jeweiligen Präsidien, doch was heißt das für die Entscheidung? Vielleicht sollte man nachsichtig der Union zugutehalten, dass es eine ungewohnte Situation ja ist, zwar noch die Bundesregierung anzuführen und gleichzeitig jemanden bestimmen zu müssen, der diese Macht dann übernehmen soll. Allzu viel Druck aber auf den Spannungsbogen dürfen sie nicht mehr geben, damit ihnen das Ganze nicht um die Ohren knallt. Christian Feld.
Man muss an diesem Vormittag nur die Limousinen zählen, die am Konrad-Adenauer-Haus vorfahren. So viele waren es schon lange nicht mehr an einem Gremienmontag der CDU, Präsenzsitzung ausnahmsweise, ein besonderer Tag also, an dem die Klärung der K-Frage vorankommen soll.
Wir müssen entscheiden, jetzt sehr zeitnah, das denke ich schon, denn irgendwie, ich sag mal, bei uns sagt man, da muss ein Knopf dran gemacht werden.
Die erste Etappe der Aktion Knopf dran läuft für Armin Laschet wie geplant. Der CDU-Kandidat auf dem Weg zu den Spitzengremien der CDU. Hätte jemand ernsthafte Bedenken gegen Laschet als Kanzlerkandidat gehabt, jetzt und hier wäre die Gelegenheit gewesen, sie zu Protokoll zu geben. Doch das passiert nicht. Und so freut sich Armin Laschet über viele Wortmeldungen in seinem Sinne.
Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt. Aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Wir haben uns ausgetauscht. An dieser Runde haben sich alle beteiligt, nach meiner Erinnerung. Und wir haben dabei unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen und deutlich gemacht, dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten.
Laschet wirkt zufrieden. Man meint, bei ihm eine gewisse Gelassenheit zu spüren. Und doch ist der Rest mehr als einfach nur Formsache. Die beiden Schwesterparteien, die große CDU und die kleinere CSU, haben sich ja Eintracht und Geschlossenheit gelobt.
Wir haben verabredet, dass das CDU-Präsidium heute keinen Beschluss fasst, sondern dass wir ein Meinungsbild einholen. Und Sie kennen alle die Erklärungen auch von Markus Söder am gestrigen Tag.
An dieser Stelle lohnt es sich, kurz den gestrigen Tag ins Gedächtnis zu rufen. Söder kommt aus der Deckung. Ja, ich würde wollen als Kanzlerkandidat, wenn denn die CDU auch ihn wolle.
Wenn die große Schwester sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist das für uns natürlich auch ein ganz klares Signal, dann würden wir das auch akzeptieren.
Gut 24 Stunden später, heute Nachmittag in München, tagen jetzt die CSU-Gremien. Die Ansage der großen Schwester in Berlin überzeugt nicht.
Wir leben in einer moderneren Form der Demokratie. Nicht 10, 20 oder 30 Leute entscheiden allein. Sondern Wahlen gewinnt man nur mit einer richtigen, ja, breiten Unterstützung und aktiven Mitgliedschaft, die bereit ist, auch zu kämpfen. Gerade wenn es knapp ist, umso mehr.
Söder hat keine Eile. Entscheidungen müssen reifen, sagt er am Abend im bayerischen Fernsehen. Und natürlich darf der Hinweis auf die Umfragen nicht fehlen, in denen er besser dasteht.
Natürlich sind Umfragen nicht alles, aber wenn sie über Monate hinweg eine klare Tendenz aufweisen, dann kann man doch als Parteien und kann man doch als politische Kraft dies nicht einfach ignorieren.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt.
Mit wie viel Widerstand muss Laschet rechnen? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch ist überzeugt, Söder will jetzt ernsthaft Kanzler werden und wird kämpfen.
Er ist der Auffassung, dass er das tatsächlich besser macht, dass er mehr Prozentpunkte bei den Wahlen holen kann als Armin Laschet. Und davon lässt er sich jetzt auch nicht mehr einfach durch eine Präsidiumsentscheidung der CDU abbringen.
Morgen tagt erst einmal die Unionsfraktion. Knopf dran an die K-Frage. Das könnte noch etwas dauern.
Und genau dazu jetzt Tina Hassel, die Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios. Tina, glaubt Markus Söder wirklich, dass er am Ende der Kanzlerkandidat der Union sein wird?
Nun, er glaubt zumindest, dass er mit Sicherheit der Kanzlerkandidat der Herzen ist und möglicherweise eben auch damit der erfolgreichere Kanzlerkandidat der Union wäre. Davon ist er wirklich überzeugt. Das haben wir ja auch gerade noch mal gehört. Er wird dabei ja auch unterstützt von den CSU-Gremien von seiner Partei. Da sagt ja keiner: Mensch, lass das lieber, bleib zu Hause. Und er stellt durchaus ja die berechtigte Frage, dass dies ein historisch schwieriger Wahlkampf wird für die Union und ob sie da gut aufgestellt ist. Das sind Fragen, die man stellen kann. Und sein Ego ist ein großes, das wissen wir. Und wenn man zurückguckt, war ja auch Franz Josef Strauß noch der Meinung, er wäre eigentlich besser als Kohl schon längst Kanzler war.
Morgen trifft sich die Unionsfraktion im Bundestag. Einige Abgeordnete, die haben sich ja bereits für Söder ausgesprochen, auch von der CDU. Welche Rolle wird diese Sitzung für die Entscheidung spielen?
Nun, wir haben es ja heute gehört, Markus Söder zielt auf die Fraktion, denn in der Fraktion sitzen Abgeordnete, die sich große Sorgen machen, wenn die Union weiter so fällt in den Umfragen, ob sie nach einer Wahl nochmal wieder einziehen oder eben ihr Mandat verlieren. Wir haben inzwischen gehört, dass morgen wohl beide, Markus Söder und Armin Laschet, zugeschaltet sein werden. Da wird man sehr genau hinhören, wie da Stimmen sich für den einen oder den anderen zu Wort melden. Aber auch das hören wir, die CSU scheint nicht auf einer Abstimmung dort zu bestehen. Und das hatte ja auch am Sonntag schon die CSU nicht getan. Da will man also ein Meinungsbild aber nicht durchzählen. Und das scheint einen Grund zu haben, denn auch das hören wir, Markus Söder würde mitnichten da eine Mehrheit bekommen.
Und wie will Armin Laschet dann auf der anderen Seite die Entscheidung zu seinen Gunsten erzwingen?
So wie er es oft versucht, ruhig bleiben, Gelassenheit ausstrahlen, zumindest nach außen, verkörpern, dass er versucht, den Kompass zu halten, sich nicht treiben lässt, nicht von Umfragen und auch nicht von Druck. Das versucht er und eben darauf zu rechnen und zu zählen, und bislang kann er das, dass dieser Druck und diese breitbeinigen Töne aus Bayern eigentlich die Reihen hinter ihm erschließen. Denn ob jetzt wirklich überzeugt oder mit der Faust in der Tasche, schließen sich ja die Reihen im Moment hinter dem CDU-Vorsitzenden, weil die einfach die große Schwester sagt, so geht's nicht.
Und dieser offene Machtkampf zwischen der großen und der kleinen Schwester, droht er die Union nun zu spalten oder zumindest sehr zu schaden?
Ja, es wird auf jeden Fall schaden. Und wenn das so weitergeht, noch ein paar Tage, dann schadet es beiden, egal wer Kandidat würde. Menschen wollen keinen Streit und sie wollen das schon gar nicht in der Pandemie. Und morgen in der Fraktion soll es eigentlich um das Infektionsschutzgesetz geben. Da laden sich jetzt quasi zwei Vorsitzende ein, die ihren Kanzlerkandidatenstreit nicht beheben können. Das kommt nicht gut. Und noch einen Satz mehr. Auch Markus Söder spielt da ein durchaus gefährliches Spiel, denn er versucht ja aus der Konkurrenz oder dem Wettstreit zwischen ihm und Armin Laschet einen Wettstreit zu machen zwischen Establishment und Basis. Das war so ein Sound, den ja auch Friedrich Merz schon mal versucht hatte. Sowas ist schwer einzufangen. Und nochmal, das wird nicht gutiert bei den Menschen und schon gar nicht in einer Krise, in der wir uns im Moment befinden.
Tina Hassel, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin.
Gerne.
Ja, zum Kampf der Union um ihren Kanzlerkandidaten hat Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk diese Meinung.
Jetzt ist passiert, was die Parteispitze unbedingt verhindern wollte: der Machtkampf auf offener Bühne. Jetzt ist alles möglich in der CDU. Jetzt rächt sich auch, dass es kein Verfahren gibt, wie über die Kanzlerkandidatur abgestimmt wird. Dazu passieren Fehler. Laschet steht ohne Beschluss des Präsidiums praktisch mit leeren Händen da. Keine Unterschrift, keine Verpflichtung, lediglich eine Absichtserklärung. Das hat Söder heute genüsslich ausgenutzt und Laschet die Gefolgschaft erstmal verweigert. Das Problem? Die CDU hat einen Kandidaten gewählt, der viele an der eigenen Basis nur mäßig begeistert. Und wer geglaubt hat, dass sich ein Markus Söder, der sich gerade in besten Umfragewerten sonnt, diesem Kandidaten unterordnet, wurde heute eines Besseren belehrt. Ein Söder hält sich nicht an Absprachen. Er ist es gewohnt zu bekommen, was er will. Söder gibt nicht auf. Und das Gefährliche daran für die CDU: er hat nichts zu verlieren. Söders größtes Risiko ist es wohl, nur bayerischer Ministerpräsident zu bleiben. Für Laschet geht es längst um alles. Söder hat ihn heute in die Ecke getrieben und spielt auf Zeit. Seine Hoffnung, dass noch ein paar Unterstützer in der CDU aus der Deckung kommen. Vielleicht mit einer flammenden Söder-Rede in der Fraktion. Davor haben sie in der CDU-Spitze jetzt schon Angst. Doch auch Söder wird dieses politische Manöver beschädigen. Wer sich wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt, macht sich wenig Freunde. Und ein paar davon braucht auch ein Markus Söder im nächsten Wahlkampf, wo auch immer der spielen wird. Eine Palastrevolte würde ihm die CDU lange nicht verzeihen. Söders Auftritt hinterlässt schon jetzt einen politischen Scherbenhaufen.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Ja, würde die K-Frage der Union die aktuelle politische Diskussion nicht so überlagern und Kräfte binden dabei, wäre dies das Top-Thema in Berlin. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, mit deren Hilfe jetzt die Bundesregierung die Notbremse in der Pandemie ziehen und stärker ziehen will. Das könnte im Eilverfahren sogar noch diese Woche durch Bundestag und eventuell dann Bundesrat. Morgen zumindest wird das Bundeskabinett den entsprechenden Vorschlag auf den Weg bringen. Ein weiteres Mittel im Kampf gegen die Pandemie, das Kanzlerin Angela Merkel und ihre GroKo-Ministerinnen und Minister morgen beschließen wollen, so verkündet es zumindest die SPD, ist die Testpflicht für Unternehmen. Die müssen demzufolge künftig für ihre Beschäftigten, die nicht ins Homeoffice ausweichen können, Corona-Schnelltests im Angebot haben. Darüber gab es bis zuletzt Streit zwischen dem SPD-geführten Arbeits- und dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium. Und auch nicht alle Unternehmer freuen sich über die Auflage, berichtet Jennifer Lange.
Schlange stehen zum Selbsttest, noch vor Arbeitsbeginn. In der Spedition Zippel Routine. Probenentnahme unter Aufsicht.
Wir machen das zweimal die Woche jetzt verpflichtend. Immer dienstags und donnerstags.
Die Sicherheit, die wir haben, wenn wir uns testen lassen, ist halt Gold wert. Und somit können wir auch unsere Kollegen als auch uns selber schützen.
Alles wird digital erfasst. Die Mitarbeitenden scannen einen QR-Code ein, verifizieren sich mit ihrer Mobilnummer. Nach der Probenentnahme läuft automatisch eine Uhr. Nach 15 Minuten müssen sie das Ergebnis fotografieren und übermitteln. Dann dürfen sie an den Schreibtisch. Rund 100 Euro kostet das pro Mitarbeiter pro Monat. Für die Geschäftsführer war von Anfang an klar, die Kosten eines Stillstands viel höher als die der Tests. Dennoch sind beide gegen eine gesetzliche Pflicht, wie sie das Bundeskabinett morgen beschließen will.
Als Unternehmer sieht man alle Verpflichtungen, die vom Staat kommen, immer mit einer gewissen Skepsis. Wir sind ein Beispiel dafür, dass es mit Freiwilligkeit auch funktioniert. Und wir merken das ja auch, dass einige Mitarbeiter es partout nicht wollen, weil sie da irgendwelche Probleme mit haben.
Rund ein Viertel ihrer Mitarbeiter seien nicht zu einem Corona-Test bereit. Die sollen möglichst im Homeoffice bleiben. Es bräuchte, wenn also, auch eine Verpflichtung für die Arbeitnehmer. Julia Mathiesen ist im Betrieb Testbeauftragte. Am Computer behält sie den Überblick, sieht, wer sich wann getestet hat, wie viele Tests noch vorrätig sind und alle Ergebnisse. Dieses digitale Testkonzept hat sich Patrick Hofmann ausgedacht. Unternehmen sparten damit viel Zeit gegenüber einer Zettelwirtschaft.
Ich wünsche mir, dass die Diskussion, ob wir testen, beendet wird. Also es, wie man so schon sagt, eine klare Ansage gibt. Aber wie die Prozesse umgesetzt werden, welche digitalen Lösungen auch zum Einsatz kommen, dass das etwas ist, wo wir weniger Bürokratie brauchen.
Das wünschen Sie sich auch hier beim Halbleiterhersteller Nexperia. Sie warten noch auf Ihre Tests. 80.000 sind bestellt. Sie wollen jedem Mitarbeiter einen pro Woche zur Verfügung stellen für den Selbsttest zu Hause.
Sollte allerdings die Testpflicht sein, wir müssen die Mitarbeiter vor Ort testen. Das können wir nicht umsetzen. Wir arbeiten an 7 Tagen, 24 Stunden. Wir müssen eine Teststraße aufbauen, denn es kommen zur Schichtbeginn 120, 130 Leute. Das können wir eigentlich gar nicht leisten.
Arbeitgeberverbände lehnen eine Testpflicht generell ab. Und wenn, müsste die teure Parallelstruktur vom Staat mitfinanziert werden.
Unsere Firmen möchten, dass der Staat ihnen einmal diese Tests in ausreichender Menge zur Verfügung stellt, dass er die Kosten dafür übernimmt, auch für die Organisation, die Administration, dass er klare Regeln setzt, dass er klarstellt, dass die Arbeitnehmer auch dann getestet werden müssen und dass er klarstellt, dass die Testzeit keine Arbeitszeit ist.
Bei der Spedition Zippel machen sie den Test in der Arbeitszeit. Fahrer Alexander Ackermann kann so heute mit negativem Test seine Tour durch Deutschland starten.
Seit 7 Jahren wird in der Ostukraine nun schon gekämpft und obwohl offiziell Waffenruhe vereinbart wurde, haben die Gefechte nicht aufgehört zwischen ukrainischen Regierungssoldaten auf der einen und von Russland unterstützten Separatisten auf der anderen Seite. Zuletzt verschärften sich die Spannungen wieder, auch weil der Kreml 10.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze aufmarschieren lässt. Speziell entlang der ukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk und auf der annektierten Halbinsel Krim. Zu welchem Zweck? Eine reine Drohgebärde oder steckt mehr dahinter? Aus dem Grenzort Nowoschachtinsk auf der russischen Seite berichtet Demian von Osten.
Die Sonderbusse kommen an 6 Tagen die Woche. Menschen aus Donetsk und Lugansk wollen hier in Nowoschachtinsk in Russland russische Pässe erhalten. Für viele ist das ein ganz besonderer Tag. Svetlana Narejakova ist aus Lugansk mit ihrer Tochter angereist. Die beiden hoffen, dass die Tochter in Russland einmal mehr berufliche Möglichkeiten bekommt. Denn das von Rebellen kontrollierte Lugansk liegt am Boden. Der Pass der sogenannten Luganska Volksrepublik ist nichts wert. Es gibt kaum Perspektiven, wenig Arbeit. Arbeiten kann man eigentlich nur im Handel und als Kleinunternehmer. Etwas Besseres gibt es nicht. Russische Pässe für Bewohner des Donbass. Ein Erlass von Präsident Putin macht das seit 2 Jahren möglich. Mehrere hunderttausend Pässe wurden in solchen Ämtern schon ausgestellt. Für die Ukraine eine Verletzung der Souveränität. Denn viele hier hoffen, dass Russland sich jetzt für sie stärker einsetzt. Manche sagen, auch militärisch. Früher oder später werden wir ein Teil Russlands sein, glaube ich. Ein gemeinsames Territorium. In genau diese Zeit fällt eine auffällig hohe Militäraktivität Russlands. Bei der Großstadt Woronesch entsteht seit Wochen dieses riesige Militärlager. Es ist nur eine Tagesreise von der ukrainischen Grenze entfernt. Einheiten aus verschiedenen Teilen Russlands sind hier. Den Besitzern dieser Datschensiedlung wurde das Militärlager ohne Erklärung vor die Nase gesetzt. Das ist ungewöhnlich. Früher gab es sowas hier nicht. Ich erlebe das zum ersten Mal. Satellitenbilder, veröffentlicht von der New York Times, zeigen Details. Hunderte Militärfahrzeuge, darunter viele Panzer. Der russische Militärexperte Leviev in Moskau hat das Lager mit Hilfe von Fotos in sozialen Netzwerken lokalisiert. Er ist sich sicher, es ist keine Übung. So viel Militärtechnik und Ressourcen haben wir lange nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht seit der heißen Phase des Donbasskriegs. Droht bald wieder eine Eskalation? Ein Berater Putins deutete dieser Tage an, Russland könnte im äußersten Fall auch russische Staatsbürger in der Ostukraine verteidigen. Svetlana Narejakova und ihre Tochter sind seit heute russische Staatsbürger. Das ist super. Ich bin jetzt Bürgerin Russlands. Das gefällt mir sehr gut. Mit russischem Pass zurück in das Gebiet, das völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Viele träumen hier von einer besseren Zukunft und könnten doch zum Spielball politischer Interessen werden.
Demian von Osten im russischen Grenzort Nowoschachtinsk. Wir haben das jetzt in Ihrem Beitrag gerade gesehen. Menschen, die auf der ukrainischen Seite der Grenze leben, im pro-russischen Rebellengebiet und dann auf die andere Seite kommen. Das ist ja selten, dass ausländische Reporter mit diesen Menschen von dort sprechen können. Was berichten die Ihnen über ihr Leben in diesem mittlerweile ja seit 7 Jahren dauernden Konflikt?
Ja, man hat den Eindruck, dass die Menschen ziemlich traumatisiert sind von 7 Jahren Krieg oder kriegerischem Zustand, den sie erlebt haben. Wir haben mit einer Frau heute gesprochen, so etwa Mitte, Ende 40, die bei einfachen Fragen, als wir nur wissen wollten, wie ist ihr Alltag, wie leben sie gerade, schon die Tränen in den Augen hatte. Also wir erleben einfach sehr viele traumatisierte Menschen und andere haben uns berichtet von Verwandten, Bekannten, die auch aufgrund der psychischen Folgeerscheinungen von dem Krieg, der besonders heftig 2014 und 2015 tobte, am Ende gestorben sind und ums Leben gekommen sind. Und das ist etwas, was man hier erlebt. Die Frau, die hier rübergekommen ist, um ihren russischen Pass abzuholen, die war das erste Mal seit 7 Jahren außerhalb des Gebietes von Donetsk und Lugansk.
Da stehen Sie auch außerhalb auf der russischen Seite. Und da ist ja dieser Truppenaufmarsch, den wir in dem Beitrag auch gesehen haben seit Tagen. Was könnte dahinter stecken? Ist das nur eine Drohgebärde?
Das ist die Frage, die natürlich viele gerne beantwortet haben würden. Offiziell heißt es aus dem Kreml dazu, man könne im eigenen Territorium die Truppen so viel bewegen, wie man wolle. Oder man müsse eben vorbereitet sein, wenn es im Nachbarland, sprich in der Ukraine, zu einer instabilen Situation komme. Man kann aber auch überlegen, was steckt wirklich dahinter. Womöglich ist es ein Test für den neuen US-Präsidenten Joe Biden, ob er am Ende wirklich hinter der Ukraine steht, wenn es auch irgendwann nicht mehr nur darum geht, Worte zu haben, sondern womöglich auch Taten folgen zu lassen. verlassen. Und es könnte auch mit einem anderen kriegerischen Konflikt zu tun haben. Vergangenes Jahr hat Aserbaidschan gegen Armenien den Bergkarabach-Krieg gewonnen, unter anderem mit Hilfe von türkischen Drohnen. Und diese Drohnen kaufte die Ukraine jetzt, das ist gerade vor wenigen Tagen bekannt geworden, und setzt sie über dem Donbass bereits ein. Und das ist sicherlich etwas, was Russland auch zusätzlich verunsichert.
Also keine entspannte Lage dort. Und wie sehen die Anwohner auf der russischen Seite, wo sie jetzt stehen, der Grenze, diesen massiven Truppenaufmarsch denn dort?
Viele posten relativ euphorische Fotos und Videos von den Truppentransporten auf sozialen Netzwerken. Insgesamt muss man aber sagen, dass das ja ein riesiges Territorium ist Richtung Norden und Süden von hier. Mehrere hundert Kilometer. Das heißt, man sieht jetzt nicht überall Truppen. Aber die Russen sehen doch insgesamt Militäraktivitäten, ja, ich würde sagen, deutlich positiver, als wir Deutschen das tun.
Demian von Osten aus dem russisch-ukrainischen Grenzgebiet. Vielen Dank für den Bericht und die Einschätzungen. Während in Deutschland über verschärfte Corona-Regeln diskutiert wird, fahren mehrere Länder in Europa ihre Maßnahmen schon wieder zurück. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Nach monatelangem Lockdown wurden in Großbritannien heute einige Maßnahmen gelockert. Neben dem Einzelhandel dürfen auch Fitnessstudios und Friseure öffnen. Trotz der Kälte nutzten viele Briten die Angebote der Außengastronomie. Premierminister Johnson forderte die Briten zu Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein auf. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Großbritannien innerhalb von 3 Monaten von über 600 auf deutlich unter 50 gesunken. Auch in mehreren Ländern der Europäischen Union sind heute Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft getreten, unter anderem in Tschechien. Hier enden nach 6 Monaten die nächtliche Ausgangssperre und das Verbot, den eigenen Wohnbezirk zu verlassen. Erste Schüler kehren in den Präsenzunterricht zurück. Die 7-Tage-Inzidenz in Tschechien lag Anfang März noch bei etwa 800, jetzt bei etwa 250. In der Munitionsaffäre bei der Bundeswehr hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vor dem zuständigen Bundestagsausschuss erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Im Kern steht eine umstrittene Rückgabeaktion bei der Elitetruppe Kommando Spezialkräfte. Dabei konnten Soldaten vor einem Jahr straffrei widerrechtlich behaltene Munition zurückgeben. Grüne und FDP bezweifeln Kramp-Karrenbauers Aussage, erst Monate später von dem Vorfall erfahren zu haben. In einem Vorort von Minneapolis ist gestern bei einer Polizeikontrolle ein 20-jähriger Afroamerikaner erschossen worden. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann zu flüchten, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Proteste gestern Abend eskalierten, für heute haben die Behörden kurzfristig eine Ausgangssperre für den Großraum von Minneapolis angeordnet. Vor knapp einem Jahr kam nur wenige Kilometer entfernt George Floyd ums Leben, nachdem ein Polizist minutenlang das Knie in seinen Nacken gedrückt hatte. Erstmals in ihrer Geschichte findet die Hannover Messe in diesem Jahr ausschließlich digital statt. Als Folge der Corona-Pandemie bleiben die Messehallen der weltweit größten Industrieschau leer. Die Produkte, Konferenzen und Interviews sind im Netz zu sehen. Themen sind Robotronik, künstliche Intelligenz und nachhaltiges Wirtschaften. Mehr von Markus Görne.
Nach den Auftragseinbrüchen durch die Corona-Pandemie gehen die Maschinen- und Anlagenbauer in diesem Jahr von einer deutlichen Erholung und mehr Aufträgen aus. Der Verband VDMA rechnet mit einem Plus von 7%. Zusätzlich sank als weiterer positiver Effekt die Zahl der Kurzarbeiter im März deutlich, was ebenfalls ein Hinweis für den Aufschwung ist. Insgesamt sind mehr als 1 Million Menschen in der Maschinen- und Anlagenbaubranche beschäftigt. Aber immer noch gibt es 4% weniger Beschäftigte als vor einem Jahr. Ob diese Arbeitsplätze wieder zurückgewonnen werden können, hängt viel von den Geschäften mit China ab. Die Abhängigkeit von der größten Volkswirtschaft Asiens steigt stetig.
Zum Abschluss des 28. Spieltags in der Fußball-Bundesliga trennten sich Hoffenheim und Leverkusen 0:0. In der Tabelle bleibt Leverkusen 6., Hoffenheim ist weiterhin 12. Soweit der Nachrichtenüberblick und jetzt geht es weiter mit Ingo Zamperoni.
Vielen Dank, Judith. Tja, die aktuellen Temperaturen, die lassen einen derzeit eher an Grünkohl, denn an Spargelzeit denken, doch es ist unübersehbar. Die Saison läuft an und da werden in diesen Tagen Erinnerungen wach an das vergangene Jahr, als die Pandemie die Spargelernte zu verhageln drohte. Auch im bayerischen Inchenhofen, wo man sich deshalb dieses Jahr, so hat es unser Mittendrin-Team erlebt, sich ganz besonders gut vorbereitet hat auf die zweite Corona-Spargelsaison. Andreas Herz berichtet.
Die Kontrolleure im Anmarsch. Carola Schüssler vom Gesundheitsamt prüft mit ihrem Mitarbeiter einen der größten Spargelbetriebe der Region. Den Hof, in dem es letztes Frühjahr rund 100 Corona-Fälle gab und der deswegen schließen musste. Erste Station, die Einlasskontrolle.
We are from the public health and we have to control.
Okay.
Yes? Prüfende Blicke, Telefonate. Nicht mal der Postbote darf hier rein.
Frau Schüssler, warum ist hier die Einlasskontrolle schon wichtig?
Der Eintrag von außen ist somit der schlimmste für den Betrieb, weil er darüber einfach nicht die Kontrolle hat.
Zusammen mit dem Hofbesitzer Georg Lohner geht es nun in die Sortier- und Waschhalle.
Fahren wir mal durch.
Maskenpflicht, Abstände, Trennwände aus Plexiglas und eine strikte Regel. Wer zusammen wohnt, muss auch zusammenarbeiten.
Wir haben diese Armbänder. Einmal können wir ganz schnell erkennen, ist er richtig hier oder ist er falsch. Wir wollen ja die Durchmischung der verschiedenen Trupps vermeiden. Und anhand von den Armbändern können unsere Security oder ich erkennen, ja, er gehört hierher.
Ob das funktioniert, will Carola Schüssler nun prüfen.
Sorry, can I see your Armband? Moment. Ja, die versteht mich nicht.
Und sucht nun den Übersetzer. Läuft alles nach Plan, müsste hier jedenfalls Gruppe E arbeiten.
Can I see? Ja. Kann halt überhaupt nicht Englisch sprechen.
E1, das passt. Fast alle Erntehelfer und Helferinnen kommen aus Rumänien, einige aus Polen. Alle wurden im Vorfeld getestet. Natürlich würden wir gern auch mit Ihnen über die strikten Maßnahmen sprechen. Doch das möchte der Chef nicht. Insgesamt 400 Erntehelfer arbeiten derzeit auf dem Hof. Demnächst werden es sogar 600 sein. Mit dieser Busarmada werden sie zu den Feldern gebracht, Corona-konform. Auch hier müssen die Gruppen unter sich bleiben, um mögliche Infektionen zu begrenzen. Für mehr Abstand wurden extra Sitze ausgebaut. Ähnlich die Kantine. Für jede Gruppe ein Abteil. Auf die Bänke genagelte Balken und Plexiglas zwingen zum Abstand. Dann geht es zu den Wohncontainern.
Das Wohnen ist natürlich für uns mit der heikelste Bereich, weil da die Menschen einfach eng aufeinander sind und ja viel Zeit zusammen verbringen.
Worauf werden Sie da jetzt besonders achten?
Ja, auf die Zimmergröße, auf die Anzahl der Mitarbeiter, wie viele in einem Container sind. Und dann auch die Zuteilung der Sanitärbereiche, dass es da eben nicht zu einer Überschneidung dann kommt.
Wir haben hier einen Plan, wann wer die Duschen benutzen darf. Das sind immer die zwei Personen, die zusammen in einem Container wohnen. Und die zwei haben dann immer den Termin, um 18.30 Uhr hier zu duschen.
Zumindest er scheint die strikte Trennung super gut zu finden.
Man hat eigentlich bis jetzt keinerlei Beschwerden. Wir haben volles Verständnis, die Leute machen voll mit.
Schließlich wollen beide Geld verdienen, der Spargelbauer und die Arbeiter. Die Abschottung soll eine Corona-bedingte Schließung vermeiden. Das geht sogar so weit, dass die Arbeiter den Hof nur noch für die Feldarbeit verlassen. In einem eigenen Supermarkt können sie sich versorgen. Carola Schüssler ist mit dem Konzept zufrieden. Bislang gibt es keinen Corona-Fall auf dem Hof. Und sie hofft, dass es so bleibt.
Zwei links, zwei rechts, eine fallen lassen. Keine Geheimwissenschaft und entspricht längst nicht mehr dem Klischee von milde lächelnden Omis, die mit klickender Nadel an warmen Pullovern und dem wollenen Paar Socken für die Enkel an Weihnachten handarbeiten. Stricken ist angesagt. Nicht erst in dieser Zeit, in der wir ja so viel Zeit für Beschäftigung zu Hause haben. Und die Frau, die wir Ihnen nun vorstellen, für die war Stricken allerdings schon immer viel mehr als nur eine Masche, nämlich eine ganze Lebensanschauung. Ab morgen ist das bestrickene Lebenswerk von Claudia Skoda in einer Ausstellung in Berlin zu sehen. Ole Hilgert stellt's vor.
Mit Strickdesigns die Modebranche aufwirbeln, das ist ihr gelungen. Claudia Skoda, Pionierin, Feministin, Selfmade Woman, die Mitte der 70er Jahre mit ihrer Strickmaschine kreativ wurde und Maßstäbe setzte.
Ich sehe mich da auch ein bisschen als Vorreiterin, das so allumfassend mit in die Mode einzubringen, weil mir ging es ja nicht nur um den Pullover, den man anziehen kann, so wie der hier, sondern das ging um Mode. Und das wollte ich in jeder Beziehung, in den Silhouetten, Farben und so weiter auch zum Ausdruck bringen.
70er Jahre, West-Berlin. In Skodas Kreuzberger Wohn- und Künstlergemeinschaft ist immer etwas los. Ihre Modeschauen sind eine Art Happening und bringen kreative Köpfe zusammen.
Claudia Skoda hat die Magie besessen, Künstlerkolleginnen in ihr Haus zu holen, zu ihren Veranstaltungen und oftmals Künstlerpersönlichkeiten, die damals noch gar niemand kannte, die womöglich erst angefangen haben, in dem Bereich zu arbeiten, für den sie heute bekannt sind und berühmt sind.
Designer wie Vivienne Westwood oder Wolfgang Job, aber auch David Bowie, Tina Turner und Kraftwerk. Alles Menschen, mit denen Skoda gearbeitet hat. Mehr als 200 Objekte zeigt die Ausstellung über ihr Schaffen. Die heute 77-Jährige erinnert sich gern zurück an alte Zeiten.
Diese Sachen, die hier stehen, das waren alles Renner. Die mussten wir tatsächlich öfter produzieren. Also nicht alles immer in der gleichen Farbe, gab es auch Varianten und so weiter. Aber man hat sich dann schon in dem Moment unterordnen müssen, in dem man auf Messen gegangen ist.
Doch Claudia Skoda ist mehr als nur Textildesignerin. Als eine der ersten konzipiert sie vor mehr als 40 Jahren Modeschauen als Gesamtkunstwerke, setzt Körper in Szene mit Installationen, Licht, Choreografie und Musik. Die Kreativität zog sie aus dem damals wilden West-Berlin, wie sie sagt.
Das Besondere war die Freiheit. Und das Besondere war auch der Standort Berlin, weil da eher vieles möglich war, was vielleicht woanders gar nicht so möglich gewesen wäre. Weil wir haben uns schon am Anfang sehr viel Mühe gegeben, schöne Sachen zu machen.
Das Kulturforum Berlin lässt Designinteressierte daran nun teilhaben. Titel der Ausstellung Dressed to Thrill, ein Lebensmotto von Claudia Skoda.
Ja, für den richtigen Thrill vermag das Frühlingswetter im Moment noch nicht so richtig zu sorgen, oder? Ich meine, Sven, du magst ja jedes Wetter.
Ich wollte gerade sagen, ich liebe das. Also für mich ist genau das der Thrill, wenn da richtig was los ist und das hin und her da ist. Und wir gucken uns das mal an. Mettingen, André Hergemöller hat das hier aufgenommen. Sie sehen, der nächste Schauer rast heran. Dann gibt's die nächsten Niederschläge. Dann in der arktischen Kaltluft reißt es wieder auf. Also richtig hervorragend, was man da alles so sehen kann. Wie gesagt, mir gefällt's. Dabei gibt's dann auch sehr häufig Graupel. Und hier ist ein Bild von Graupel. Georg Haas, mein Kollege, hat diese Aufnahme gemacht. Und auf der anderen Seite sehen Sie hier Hagel. Und da geht begrifflich immer vieles durcheinander. Was ist der Unterschied zwischen Graupel und Hagel? Und das haben wir hier mal ein bisschen notiert. Erstens, Graupelkörner sind kleiner. Kleiner als 5 mm. Das größte Hagelkorn Deutschlands, das wurde in Reutlingen mal ausgemessen mit 14 Zentimetern. Also ein richtiger, wie wir im Rheinland sagen, Oschi. Graupel gibt's hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, den Hagel eher in der warmen Jahreszeit. Graupel, das ist entscheidend, entsteht aus Schneekristallen und da wachsen dann Wassertröpfchen dran. Sie frieren so ein bisschen dran, das Ganze ist undurchsichtig. Hagel entsteht eher aus unterkühltem Wasser, das eben an Kondensationskernen gefriert. Trotzdem ist der Hagel nicht wirklich durchsichtig, weil das Ganze immer wieder durch das Hin und Her dann mit Lufteinschlüssen zusammenwächst. Wir müssen aufs Wetter gucken, in der kommenden Nacht noch ein bisschen Schnee im Süden, sonst reißt der Himmel vorübergehend auf. Danach geht es morgen schon wieder los. Gleiches Aprilwetter wie heute. Immer wieder Schauer, Schneeregenschauer, Graupelschauer, Graupelgewitter, da ist der Graupel dann wieder dabei. Zwischendurch Sonnenschein. Die Temperaturen morgen früh, das gibt eine kalte Nacht. 0 bis minus 5 Grad in höheren Talmulden bis minus 7, nur selten Plusgrade. Morgen Nachmittag dann 6 bis 11 Grad. Und wer das Aprilwetter morgen möglicherweise nicht mitkriegt, kann am Mittwoch nochmal einen Versuch machen. Da sieht's ganz ähnlich aus. Donnerstag die Gewitter sich eher in den Südwesten verlagern und sonst auch mal ab und zu trockene Abschnitte. Es ist aber kühling.
Es bleibt also thrilling für dich, Sven. Vielen Dank für die Aussichten. Tschüss. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt in der Reihe exklusiv im Ersten weiter mit der Reportage Millionen für Ruinen über dubiose Geschäfte mit Anlegergeldern. Um 0.05 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.